Hier wird durch ein Gelübde der ganze Mensch umgearbeitet. Was nur von innen aus geschehen kann, geschieht, der Übergang zu einer Gesinnung, die allein zu einer Heiligkeit führen kann, die nicht Werkheiligkeit ist. Darum ist die Sittlichkeit den Frauen nicht produktiv und beweist eben hierdurch, dass sie Unsittlichkeit ist, denn Ethik allein ist schöpferisch. Sie allein ist Schöpfung von ewigem Menschen. Darum sind auch die hysterischen Frauen nicht wirklich genial, wenn auch am ehesten sie diesen Schein hervorbringen können, die heilige Therese. Genialität ist eben nur höchste Güte, Sittlichkeit, die alle Grenzen noch als Schwäche und Schuld, als Unvollkommenheit und Feigheit empfindet. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 375. Damit hängt auch der vom einen dem anderen immer wieder nachgesprochene Irrtum zusammen, dass die Frauen religiös veranlagt seien. Die weibliche Mystik ist, wo sie über simplen Aberglauben hinausgeht, entweder eine sanft verhüllte Sexualität, wie bei den zahlreichen Spiritistinnen und Theosophinnen. Diese Identifikation des Geliebten mit der Gottheit ist von Dichtern mehrfach behandelt worden, besonders von Maupassant, in dessen bestem Romane für die Frau des Bankiers Walter Christus die Züge des Bellamy annimmt, und nach ihm von Gerhard Hauptmann in Hanneles Himmelfahrt. Oder es ist der andere Fall verwirklicht, dass auch die Religiosität vom Manne passiv und unbewusst übernommen und umso krampfhafter festzuhalten gesucht wird, je stärker ihr die eigenen natürlichen Bedürfnisse widersprechen. Bald wird der Geliebte zum Heiland, bald, wie man weiß, bei so vielen Nonnen, der Heiland zum Geliebten. Alle großen VisionärInnen, welche die Geschichte nennt, vergleiche Teil 1, S. 85, sind hysterisch gewesen. Die berühmteste unter ihnen, die heilige Therese, hat man nicht mit Unrecht die Schutzheilige der Hysterie genannt. Wäre übrigens die Religiosität der Frauen echt, und käme sie bei ihnen aus einem Inneren, so hätten sie religiös schöpferisch sein können, ja, irgendwie sein müssen, sie sind es aber nie, nicht am mindesten, gewesen. Man wird verstehen, was ich meine, wenn ich den eigentlichen Unterschied zwischen männlichem und weiblichem Credo so ausspreche: die Religiosität des Mannes ist höchster Glaube an sich selbst, die Religiosität des Weibes höchster Glaube an den anderen. NSO bleibt nur noch die Selbstbeobachtung, die bei den Hysterikern oft als außerordentlich entwickelt bezeichnet wird. Dass es aber bloß der Mann ist, der in das Weib so weit eingedrungen ist, dass er selbst in ihr noch beobachtet, wird aus der Art und Weise klar, wie folgt. In weiterer und exakterer Anwendung eines zuerst von Freud eingeschlagenen Verfahrens, die Selbstbeobachtung in der Hypnose als Zwang. Der fremde männliche Wille schafft durch seinen Einfluss in der hypnotisierten Frau einen Selbstbeobachter, vermöge der Erzeugung eines Zustandes systematisch ein N376 die sexuellen Typen ungeengten Wachseins. Aber auch außerhalb der Suggestion, im gesunden Leben der Hysterischen, ist es nur der Mann, mit dem sie imprägniert sind, welcher in ihnen beobachtet. So ist auch alle Menschenkenntnis der Frauen durchaus Imprägnation mit dem richtig beurteilten Manne. Im Paroxysmus schwindet jene künstliche Selbstbeobachtung vor der zum Durchbruch drängenden Natur dahin. Ganz so verhält es sich auch mit dem Hellsehen hysterischer Medien, das ohne Zweifel vorkommt und mit dem okkulten Spiritismus ebenso wenig zu tun hat wie die hypnotischen Phänomene. Wie die Patientin und Vogts unter dem energischen Willen des Sackes, das sich selbst vorzüglich zu beobachten vermochten, so wird die Hellseherin unter dem Einflüsse der drohenden Stimme eines Mannes, der sie zu allem zu zwingen vermag, auch zu telepathischen Leistungen fähig und liest aus weiter Ferne gehorsam mit verbundenen Augen die Schriftstücke in den Händen fremder Menschen, was ich in München und zweideutig wahrzunehmen selbst Gelegenheit hatte. Denn im Weibe stehen nicht, wie im Manne, dem Willen zum Guten und wahren sehr starke Leidenschaften unausrottbar entgegen. Der männliche Wille hat über das Weib mehr Gewalt als über den Mann, er kann im Weibe etwas realisieren, dem im eigenen Hause zu viel Dinge sich widersetzen. In ihm wirkt ein antimoralisches und ein antilogisches wieder die Klärung, er will nie ganz allein die Erkenntnis, sondern immer noch anderes. Über die Frau aber kann der männliche Wille so vollständig alle Gewalt gewinnen, dass er sie sogar hellsichtig macht, und alle Schranken der Sinnlichkeit für sie fortfallen. Darum ist das Weib eher telepathisch als der Mann, darum kann es eher sündlos scheinen als dieser, darum leistet es als Seherin mehr als er, freilich nur, wenn es Medium, das heißt zum Objekt geworden ist, an welchem der männliche Wille zum Guten, zum Wahren, am leichtesten und vollkommensten sich verwirklicht. Auch die Vala kann wissend werden, aber erst, wenn sie von Wotan bezwungen ist. Sie kommt ihm hierin entgegen, denn ihre einzige Leidenschaft ist es eben, dass sie gezwungen werden will. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 377 an der As Thema der Hysterie ist hiermit, soweit es für den Zweck dieser Untersuchung berührt werden musste, auch erschöpft. Jene Frauen, die als Beweise der weiblichen Sittlichkeit angeführt werden, sind stets Hysterikerinnen, und gerade in der Befolgung der Sittlichkeit, in dem Gebaren nach dem Moralgesetze, als ob dieses Gesetz das Gesetz ihrer Persönlichkeit wäre, und nicht vielmehr, ohne sie zu fragen, von ihnen kurzerhand Besitz ergriffen hätte, liegt die Verlogenheit, die Unsittlichkeit dieser Sittlichkeit. Die hysterische Konstitution ist eine lächerliche Mimikrie der männlichen Seele, eine Parodie auf die Willensfreiheit, die das Weib vor sich posiert in dem nämlichen Augenblicke, wo es dem männlichen Einfluss am stärksten unterlegt. Nichtsdestoweniger sind die höchststehenden Frauen eben Hysterikerinnen, wenn auch die Zurückdrängung der triebhaften Sexualität, die sie über die anderen Frauen erhebt, keine solche ist, die aus eigener Kraft und in mutigem Kampfe mit einem zum Stehen gezwungenen Gegner erfolgt wäre. An den hysterischen Frauen aber rächt sich wenigstens die eigene Verlogenheit, und insofern kann man sie als ein, wenn auch noch so verfälschtes, Surrogat jener Trage gelten lassen, zu der es sonst dem Weibe an jeglicher Fähigkeit gebricht. Denn das Weib ist unfrei, es wird schließlich immer bezwungen durch das Bedürfnis, vom Manne, in eigener Person wie in der aller anderen, vergewaltigt zu werden. Es steht unter dem Banne des Phallus und verfällt unrettbar seinem Verhängnis, auch wenn es nicht selbst zur völligen Geschlechtsgemeinschaft gelangt. Das Höchste, wozu ein Weib es bringen mag, ist ein dumpfes Gefühl dieser Unfreiheit, ein düsteres Ahnen eines Verhängnisses über sich. Es kann dies offenbar nur der letzte Schimmer des freien intelligiblen Subjektes sein, der kümmerliche Rest von angeborener Männlichkeit, der ihr, durch den Kontrast, eine, wenn auch noch so schwache, Empfindung der Notwendigkeit gestattet. Es gibt kein absolutes Weib. Aber ein klares Bewusstsein ihres Schicksales und des Zwanges, unter dem sie steht, ist der Frau unmöglich, nur der Freie erkennt ein Fatum, N378le sexuellen Typen. N weil er nicht in die Notwendigkeit einbegriffen ist, sondern, wenigstens mit einem Teile seines Selbst, einem Zuschauer und einem Kämpfer, außerhalb seines Schicksals und über diesem steht. Ein an sich hinreichender Beweis der menschlichen Freiheit liegt nirgend anders als hierin, dass der Mensch einen Begriff der Kausalität zu bilden vermochte. Die Frau hält sich gerade darum meist für ungebunden, weil sie ganz gebunden, und leidet nicht an der Leidenschaft, weil sie selbst nichts ist als Leidenschaft. Nur der Mann konnte von der die Ranecke sieht das in sich sprechen, nur er die Konzeption einer Moira und einer Nemesis fassen, nur er Parzen und Nornen schaffen, weil er nicht nur empirisches, bedingtes, sondern auch intelligibles, freies Subjekt ist. Aber, wie schon gesagt, selbst wenn eine Frau je ihre eigene Determiniertheit zu ahnen beginnt, ein klares Bewusstsein derselben, eine Auffassung und ein Verständnis ist dies nicht zu nennen. Denn dazu wäre der Wille zu einem Selbst erfordert. Vielmehr bleibt es bei einem schweren dunklen Gefühl, das zu einem verzweifelten Aufbäumen führt, aber nicht zu einem entschlossenen, in sich die Möglichkeit des Sieges bergenden Kampfe. Ihre Sexualität, die sie stets knechten wird, zu überwinden, sind die Frauen unvermögend. Die Hysterie war eine solche ohnmächtige Abwehrbewegung gegen die Geschlechtlichkeit. Wäre der Kampf gegen die eigene Begier redlich und echt, wäre deren Niederlage aufrichtig gewollt, so wäre, sie ihr zu bereiten, dem Weibe auch möglich. Die Hysterie aber ist selbst das, was von den Hysterikerinnen angestrebt wird. Sie suchen nicht wirklich zu genesen. Die Verlogenheit dieser Demonstration gegen die Sklaverei bedingt ihre Hoffnungslosigkeit. Die vornehmsten Exemplare des Geschlechtes mögen fühlen, dass Knechtschaft ihnen nur eben darum ein Muss ist, weil sie sie wünschen, man denke an Hebbels Judith und Wagners Kundry, aber auch dies gibt ihnen keine Kraft, sich in Wahrheit gegen den Zwang zur Wehre zu setzen. Im letzten Augenblicke küssen sie dennoch den Mann, der sie notzüchtigt, und suchen den zu ihrem Herrn zu machen, der ein Daseinswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 379 N sie zu vergewaltigen zögert. Das Weib steht wie unter einem Fluche. Es kann ihn für Augenblicke pressend auf sich lasten fühlen, aber es entrinnt ihm nie, weil ihm die Wucht zu süß dünkt. Sein Schreien und Toben ist im Grunde unecht. Es will seinem Fluche gerade dann am süchtigsten erliegen, wenn es ihn am entsetztesten zu meiden sich gebettet. NNN vor und der langen Reihe jener früheren Aufstellungen, welche den Mangel des Weibes an irgendwelchem angeborenen, unveräußerlichen Verhältnis zu den Werten behaupteten, ist keine einzige zurückzuziehen oder auch nur einzuschränken gewesen. Selbst durch all das, was den Menschen insgemein weibliche Liebe, weibliche Frömmigkeit, weibliche Scham und weibliche Tugend heißt, sind sie nicht umgestoßen worden, sie haben sich vor dem stärksten Ansturm, vor dem Heere der hysterischen Imitationen aller männlichen Vorzüge, behaupten können. Nicht allein durch die Kraft des, mit dem Weibe selbst der Fernzeugung fähigen männlichen Spermas, auf welches die unglaubliche geistige Veränderung aller Frauen in der Ehe sicherlich zunächst zurückgeht, sondern auch vom männlichen Bewusstsein, und sogar vom sozialen Geiste wird das Weib, jenes empfängliche Weib, das hier allein in Betracht kommt, von frühester Jugend auf erfüllt, imprägniert und umgebildet. So erklärt es sich, dass alle jene Eigenschaften des männlichen Geschlechtes, die dem Weiblichen an sich nicht zukommen, nichtsdestoweniger von diesem in so sklavischer Nachahmung zur Erscheinung gebracht werden können. Wonach die vielen Irrtümer über die höhere Sittlichkeit des Weibes leichter begreiflich werden. Aber noch ist diese erstaunliche Rezeptivität den Frauen ein isoliertes Faktum der Erfahrung und von der Darstellung nicht in jenen Zusammenhang mit den übrigen positiven und negativen Eigenschaften des Weibes gebracht, welchen das theoretische Bedürfnis wünschenswert erscheinen lässt. Was hat die Bildsamkeit des Weibes mit seiner Kuppelei, was seine Sexualität mit seiner Verlogenheit zu tun? Warum N380 die sexuellen Typen? Ist all dies gerade in dieser Vereinigung im Weibe beisammen? Und noch ist erst zu begründen, woher es komme, dass die Frau alles in sich aufnehmen kann. Wie ist jene Verlogenheit möglich, die das Weib selber wähnen lässt, das zu glauben, was es nur von anderen vernommen, das zu haben, was es nur von ihnen bekommen, das zu sein, was es nur durch sie geworden ist. Um hierauf eine Antwort zu finden, muss nochmals, zum letzten Male, vom geraden Wege abgebogen werden. Man erinnert sich vielleicht noch, wie das tierische Wiedererkennen, das psychische Äquivalent der allgemein organischen Übungsfähigkeit, vom menschlichen Gedächtnis als ein gänzlich verschiedenes und doch ähnliches abgetrennt wurde, indem beide eine gleichsam ewige Nachwirkung des zeitlich begrenzten einmaligen Eindruckes bedeuten, das Gedächtnis aber, zum Unterschiede vom unmittelbaren passiven Wiedererkennen, sein Wesen in der aktiven Reproduktion des Vergangenen findet. Punkt 1. Später wurde große Individuation als die Eigenschaft alles Organischen wohl unterschieden von Individualität, welchen nur der Mensch besitzt. Punkt 2. Und schließlich machte sich die Notwendigkeit einer genauen Distinktion zwischen Geschlechtstrieb und Liebe fühlbar, von denen ebenfalls nur der erste der nichtmenschlichen Lebewesen zugesprochen werden konnte. 3. Dennoch waren beide verwandt, in ihren Gemeinheiten wie in ihren Erhabenheiten, als Bestrebungen zur eigenen Verewigung. Auch der Wille zum Wert wurde öfter als charakteristisch für den Menschen hingestellt, indes die Tiere nur ein Streben nach Lust kennen und der Wertbegriff ihnen fremd ist. Punkt 4. Zwischen Lust und Wert besteht eine Analogie, und doch sind beide grundverschieden. Die Lust wird begehrt, der Wert soll begehrt werden. Beide werden noch einmal ganz widerrechtlich verwechselt, und so in Psychologie und Ethik die größte Konfusion dauernd festgehalten. Aber dieses Durcheinanderfließen hat nicht nur zwischen dem Wert und dem Lustbegriff stattgefunden, es ist den Unterschied in S. 184. S. 199.3 S. 315.33 O. 4 S. 173. 224. in der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. N381-Dingen zwischen Persönlichkeit und Person, zwischen Wiedererkennen und Gedächtnis, zwischen Geschlechtstrieb und Liebe nicht besser ergangen, alle diese Gegensätze werden fortwährend zusammengeworfen, und was noch bezeichnender er ist, fast stets von denselben Menschen, mit denselben theoretischen Anschauungen und wie in einer gewissen Absichtlichkeit, um den Unterschied zwischen Mensch und Tier zu verwischen. Auch weitere, bisher kaum berührte Distinktionen werden hier meist vernachlässigt. Tierisch ist die Enge des Bewusstseins, rein menschlich ist die aktive Aufmerksamkeit. Beide haben, das sieht jeder klar, ein gemeinsames, und doch auch ein verschiedenes. Nicht anders steht es mit der so vielen geläufigen Zusammenwerfung von Trieb und Wille. Der Trieb ist allen Lebewesen gemeinschaftlich, im Menschen kommt noch der Wille hinzu, der frei ist und kein psychologisches Faktum bildet, weil er allem speziellen psychologischen Erleben zugrunde liegt. Dass Trieb und Wille fast immer als identisch betrachtet werden, hieran trägt übrigens nicht bloß der Einfluss Darwins die Schuld, sondern es kommt von ihr fast ebenso viel auf Rechnung des unklaren, einerseits ganz allgemein naturphilosophischen, andererseits eminent ethischen Willensbegriffes von Arthur Schopenhauer. Nicht stelle zusammen, noch in nur entierisch, beziehungsweise undem en Menschen, respektiven an isch überhauptendem en menschlichen Manne en sind, neignen, en Individuation, Individualitäten wiedererkennen, Gedächtnis en Lust en Wert en Gehe Geschlechtstrieb en Liebenenge des Bewusstseins en Aufmerksamkeit en Trieb en Willene man sieht, wie sich über jede Eigenschaft alles Lebendigen im Menschen noch eine andere, en gewisser en 3-8-Zweile sexuellen Typen, en Beziehung verwandte uns doch höhere legt, die uralte tendenziöse Identifikation der beiden Reihen und, auf der anderen Seite, das Bedürfnis, sie immer wieder auseinanderzuhalten, weisen auf ein gemeinsames hin, das die Glieder jeder Reihe miteinander verbindet und scheidet von allen Gliedern der zweiten. Es nimmt sich zunächst aus, als ob hier im Menschen ein Überbau von höheren Eigenschaften über korrelativ niedere Erscheinungen aufgeführt wäre. Man könnte an eine Lehre des indischen Geheimbuddhismus sich erinnert fühlen, an seine Theorie von der Größe als Menschheitswille Euro. Es ist nämlich gleichsam, als wäre jede bloß tierischen Eigenschaft im Menschen eine verwandte und doch einer höheren Sphäre angehörige Qualität zur Perpetuiert, wie eine Schwingung einer anderen sich addiert. Jene niederen Eigenschaften fehlen dem Menschen keineswegs, allein es ist zu ihnen in ihm etwas hinzugekommen. Was ist dieses neu dazugetretene? Worin unterscheidet es sich vom anderen und worin gleicht es ihm? Denn die Tafel zeigt unverkennbar, dass jedes Glied der linken Reihe mit jedem, auf gleicher Höhe stehenden, Glieder der rechten eine Ähnlichkeit hat, und doch wieder andererseits alle Glieder jeder Reihe eng zueinander gehören. Woher diese merkwürdige Übereinstimmung bei gleichzeitiger ganz abgrundtiefer Verschiedenheit? Die links stehenden Dinge sind fundamentale Eigenschaften alles animalischen respektive pflanzlichen Lebens. Alles solche Leben ist Leben von Individuen, nicht von ungegliederten Massen, es äußert sich als Trieb, um Bedürfnisse zu befriedigen, insonderheit als Sexualtrieb, um sich fortzupflanzen. Individualität, Gedächtnis, Wille, Liebe können somit als Eigenschaften eines zweiten Lebens gelten, das mit dem organischen Leben eine gewisse Verwandtschaft haben und doch von im Toto Coelho verschieden sein wird. Es ist keine andere als die Idee des ewigen, höheren, neuen Lebens der Religionen und speziell des Christentums, deren tiefe Berechtigung uns hier entgegentritt. Neben dem organischen hat der Mensch noch Teil an einem anderen Leben, der C-Kot, A.V.C. des neuen Bundes. Wie jenes Leben von irdischer Speise sich an der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum 383 ernährt, so bedarf dieses der geistigen Atzung, Symbol des Abendmahls. Wie jenes eine Geburt und einen Tod, so kennt auch dieses eine Begründung, die sittliche Wiedergeburt des Menschen, die Größe als Regeneration, und einen Untergang, den endgültigen Verfall in Irrsinn oder Verbrechen. Wie jenes bestimmt wird durch kausale Naturgesetze von außen, so bindet sich dieses durch normierende Imperative von innen. Jenes ist von begrenzter Art zweckmäßig, dieses, in unendliche, unbegrenzte Herrlichkeit, ist vollkommen. Punkt 1. Die Eigenschaften, welche die linke Reihe aufzählt, sind allem niedrigen Leben gemeinsam, die Merkmale aus der rechten Kolumne sind die korrespondierenden Zeichen des ewigen Lebens, Künder eines höheren Seins, an welchem der Mensch, und nur er allein, noch überdies Anteil hat. Die ewige Verwechslung und die stets erneute Auseinanderhaltung beider Reihen, des höheren und des niederen Lebens, bildet das Hauptthema aller Historie des menschlichen Geistes, dies ist das Motiv der Weltgeschichte. Nur man mag in diesem zweiten Leben etwas erblicken, das sich im Menschen zu den, früher vorhandenen, anderen Eigenschaften hinzuentwickelt habe. Hier soll über diese Frage nicht entschieden werden. Doch wird wohl eine tiefere Auffassung jenes sinnliche und Sinn in Verleitsch, Hinverleitsch-Leben nicht als den Erzeuger des höheren, geistigen, ewigen, sondern umgekehrt, im Sinne des vorigen Kapitels, das erstere als eine Projektion des letzteren auf die Sinnlichkeit, als seine Abbildung im Reiche der Notwendigkeit, als sein Heruntersteigen, seine Erniedrigung zu diesem, als seinen Sündenfall ansehen müssen. Denn nur der letzte Abglanz der N, es ließen sich die Analogien zwischen höherem und niederem Leben noch vermehren. Es war nicht, wie man heute allgemein glaubt, nur ein oberflächlicher Fehlschluss, wenn stets und überall der Atem in eine besondere Beziehung zur Seele des Menschen gesetzt wurde. Wie die Seele des Menschen der Mikrokosmos ist, das heißt im Zusammenhang mit dem Erlebt, so ist auch von Atem, viel allgemeiner noch als die Sinnesorgane, Vermittler eines Konnexes zwischen jedem Organismus und dem Weltganzen, und wenn er erlischt, ist das niedere Leben zu Ende. Er ist das Prinzip des Irdischen, wie die Seele das des ewigen Lebens. N384 die sexuellen Typen. In höheren Idee von einem ewigen Leben ist es, der auf die Fliege fällt, die mich belästigt, und mich hindern kann, sie zu töten. Sollte es hiermit gelungen sein, für den tiefsten Gedanken der Menschheit, den Gedanken, in dem sie ihr eigenes Wesen erst eigentlich erfasst hat, für den Gedanken der Erbsünde einen präzisen Ausdruck zu finden, in dem, nach der Tafel, das, was sich verliert und wegwirft, das eigentliche Sein und Leben doch noch in einer gewissen Weise es selbst bleibt, empirische Realität, organische Vitalität wird, so erhebt sich nur noch die Frage, warum diese Schuld verübt wird. Und hier steht endlich der Untersuchung vor dem letzten Probleme überhaupt, dem einzigen, das es in Wahrheit gibt, dem einen, auf das noch kein Mensch eine Antwort zu geben wagen durfte, demjenigen Problem, das nie ein lebender Mensch lösen kann. Es ist das Rätsel der Welt und des Lebens, der Drang des Raumlosen in den Raum, des Zeitlosen in die Zeit, des Geistigen in den Stoff. Es ist das Verhältnis der Freiheit zur Notwendigkeit, das Verhältnis des Etwas zum Nichts, das Verhältnis Gottes zum Teufel. Der Dualismus in der Welt ist das Unbegreifliche, das Motiv des Sündenfalls, das Urrätsel, der Grund und Sinn und Zweck des Abstürzes vom ewigen Leben in ein vergängliches Dasein, des Zeitlosen in die irdische Zeitlichkeit, das nie enden wollende Graten des gänzlich Schuldfreien in die Schuld. Ich vermag nie einzusehen, warum ich die Erbsünde beging, warum freies Unfrei, das reines Schmutzig werden, wie vollkommen es fehlen konnte. Dass aber weder ich noch irgendein anderer Mensch dies je einsehen wird, lässt sich beweisen. Ich kann nämlich eine Sünde erst erkennen, wenn ich sie nicht mehr begehe, und begehe sie nicht mehr, im Augenblick, da ich sie erkenne. Darum kann ich das Leben nicht begreifen, solange ich das Leben begehe, und die Zeit ist das Rätsel, an dem ich so lange scheitere, als ich noch in ihr lebe, als ich sie noch setze, erst wenn ich sie überwinde, werde ich sie wahren. Vergleich Kap. 5, Seite 168. Problematisch kann die Zeit werden, wenn man irgendwie außerhalb ihrer steht, klar kann sie erst werden, wenn man gänzlich außer ihr sich befindet. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 3.5 Entstehen, erst der Tod kann mich den Sinn des Lebens lehren. Es ist gar kein Augenblick noch gewesen, in dem ich nicht auch nach dem Nichtsein verlangt hätte, wie hätte mir also dieses Verlangen Objekt der Betrachtung, wie Gegenstand der Erkenntnis werden können? Was ich erkannt hätte, außerhalb dessen stünde ich ja schon, meine Sündhaftigkeit kann ich nicht begreifen, weil ich noch immer sündhaft bin. Das ewige und das höhere Leben sind nicht nach, sondern nebeneinander, und die Präexistenz des Guten ist eine dem Werte nach. In der As absolute Weib jedoch, dem Individualität und Wille mangeln, das keinen Teil hat am Werte und an der Liebe, ist, so können wir jetzt sagen, von jenem höheren, transzendenten, metaphysischen Sein ausgeschlossen. Die intelligible hyperempirische Existenz des Mannes ist erhaben über Stoff, Raum und Zeit, in ihm ist Sterbliches genug, aber auch Unsterbliches. Und er hat die Möglichkeit, zwischen beiden zu wählen, zwischen jenem Leben, das mit dem irdischen Tode vergeht, und jenem, für welches dieser erst eine Herstellung in gänzlicher Reine bedeutet. Nach diesem vollkommen zeitlosen Sein, nach dem absoluten Werte, geht allertiefste Wille im Manne, er ist eins mit dem Unsterblichkeitsbedürfnis. Und dass die Frau kein Verlangen nach persönlicher Fortdauer hat, wird so endlich ganz klar, in ihr ist nichts von jenem ewigen Leben, das der Mann durchsetzen will und durchsetzen soll gegen sein ärmliches Abbild in der Sinnlichkeit. Irgendeine Beziehung zur Idee des höchsten Wertes, zur Idee des Absoluten, zur Idee jener völligen Freiheit, die er noch nicht besitzt, weil er immer auch determiniert ist, die er aber erlangen kann, weil der Geist Gewalt hat über die Natur, eine solche Beziehung zur Idee überhaupt, oder zur Gottheit, hat jedermann, indem zwar durch sein Leben auf Erden eine Trennung und Loslösung vom Absoluten erfolgt ist, aber die Seele sich aus dieser Verunreinigung, als der Erbsünde, wieder hinaussehnt. Denn wie die Liebe seiner Eltern keine reine zur Idee war, sondern mehr oder weniger eine sinnliche Verkörperung suchte, so will auch der Sohn, der eben das ist, worauf diese Liebe in wie ein Inger, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage 25 N386 Die sexuellen Typen. N hinauslief, solange er lebt, nicht bloß das ewige, sondern auch das zeitliche Leben. Wir erschrecken vor dem Gedanken des Todes, wehren uns gegen ihn, klammern uns an das irdische Dasein und beweisen dadurch, dass wir geboren zu werden wünschten, als wir geboren wurden, indem wir noch immer in dieser Welt geboren zu werden verlangen eins. Ein Mensch, der vor dem irdischen Tode gar keine Furcht mehr hätte, würde in eben diesem Augenblicke sterben, denn er hätte nur mehr den reinen Willen zum ewigen Leben, und dieses soll und kann der Mensch selbstständig in sich verwirklichen, er schafft sich, wie alles Leben selbst sich schafft. Denn weil aber jedermann in einem Verhältnis zur Idee des höchsten Wertes steht, ohne dieser Idee ganz teilhaft zu sein, darum gibt es keinen Mann, der glücklich wäre. Glücklich sind nur die Frauen. Kein Mann fühlt sich glücklich, denn ein jeder hat eine Beziehung zur Freiheit, und ist doch auf Erden immer noch irgendwie unfrei. Glücklich kann sich nur ein gänzlich passives Wesen fühlen, wie das echte Weib, oder ein gänzlich aktives, wie die Gottheit. Glück wäre das Gefühl der Vollkommenheit, dieses Gefühl kann ein Mann nie haben, wohl aber gibt es Frauen, die sich vollkommen dünken. Der Mann hat immer Probleme hinter sich und Aufgaben vor sich, alle Probleme wurzeln in der Vergangenheit. Das Land der Aufgaben ist die Zukunft. Für das Weib ist denn auch die Zeit gar nicht gerichtet, sie hat ihr keinen Sinn, es gibt keine Frau, die sich die Frage nach dem Zwecke ihres Lebens stellte, doch die Einsinnigkeit der Zeit ist nur der Ausdruck dafür, dass dieses Leben einen Sinn gewinnen soll und kann. Ein Glück für den Mann, das könnte nur ganze, reine Aktivität sein, völlige Freiheit, nie ein geringer, aber auch nicht der höchste Grad von Unfreiheit, denn seine Schuld häuft sich, je weiter er von der Idee der Freiheit sich entfernt. N, so, glaube ich, kann die Verkettung von Geschlechtstrieb, Geburt und Erbsünde verstanden werden. Die Einzelgestalt, in der sich das niedere Leben behaupten will, nannte ich früher, S. 327, den Abfall von der Idee, die Schuld. Aber nicht die unendliche Individualität, sondern das begrenzte Individuum ist die Sünde. In der As Wesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 38. In der As irdische Leben ist ihm ein Leiden und muss es sein schon weil in der Empfindung der Mensch eben doch passiv ist, weil ein affiziert werden stattfindet, weil es Materie und nicht nur Formung der Erfahrung gibt. Es ist kein Mensch, welcher der Wahrnehmung nicht bedürfte, selbst der geniale Mensch wäre nichts ohne sie, auch wenn er, mächtiger und schneller als alle anderen, alsbald mit dem ganzen Gehalte seiner sich sie erfüllt und durchdringt, und nicht einer vollständigen Induktion bedarf, um die Idee eines Dinges zu erkennen. Die Rezeptivität ist durch keinen fichterschen Gewaltstreich aus der Welt zu schaffen, in der Sinnesempfindung ist der Mensch passiv, und seine Spontanität, seine Freiheit gelangt erst im Urteil zur Geltung und in jener Form eines universalen Gedächtnisses, das alle Erlebnisse dem Willen des Individuums zu reproduzieren vermag. Annäherungen an die höchste Spontanität, scheinbar schon Verwirklichungen gänzlicher Freiheit, sind dem Manne die Liebe und das Geistige schaffen. Darum gewähren am ehesten sie ihm eine Ahnung dessen, was das Glück ist, und lassen ihn seine Nähe, auf Augenblicke freilich nur, zitternd über sich verspüren. In der Ehefrau hingegen, die nie tief unglücklich sein kann, ist darum Glück eigentlich ein leeres Wort, auch der Begriff des Glückes ist vom Manne, vom unglücklichen Manne geschaffen worden, obwohl er in ihm nie eine adäquate Realisation findet. Die Frauen scheuen sich nie, ihr Unglück anderen zu zeigen, weil es eben kein echtes Unglück ist, weil hinter ihm keine Schuld steht, am wenigsten die Schuld des Erdenlebens als der Erbsünde. Ende er letzte, der absolute Beweis der völligen Nichtigkeit des weiblichen Lebens, seines völligen Mangels an höherem Sein, wird uns aus der Art, wie Frauen den Selbstmord vollziehen. Ihr Selbstmord erfolgt nämlich wohl immer mit dem Gedanken an die anderen Menschen, was diese sich denken, wie diese sie bedauern, wie sie sich grämen oder sich ärgern werden. Das ist nicht so zu verstehen, als ob die Frau nicht von ihrem, nach ihrer Ansicht stets unverdienten Unglück fest durchdrungen wäre im Augen N26N388 die sexuellen Typen. Entblicke, da sie sich tötet, im Gegenteil, vor dem Selbstmord bemitleidet sie sich am allerheftigsten, nach jenem Schema des Mitleidens mit sich selbst, das nur ein Mitweinen mit den anderen über das Objekt des Mitgefühls der anderen, ein völliges Aufhören Subjekt zu sein, ist. Wie könnte auch eine Frau ihr Unglück als zu sich gehörig ansehen, da sie doch unfähig ist, ein Schicksal zu haben? Das fürchterliche und für die Leerheit und Nullität der Frauen entscheidende ist vielmehr dies, dass sie nicht einmal vor dem Tode zum Probleme des Lebens, ihres Lebens gelangen, weil in ihnen nicht ein höheres Leben der Persönlichkeit realisiert werden wollte. Die Frage also, welche am Eingang dieses zweiten Teiles als sein Hauptproblem formuliert wurde, die Frage nach der Bedeutung des Mannseins und Weibseins, kann jetzt beantwortet werden. Die Frauen haben keine Existenz und keine Essenz, sie sind nicht, sie sind nichts. Mann ist Mann oder Mann ist Weib, je nachdem ob man wer ist oder nicht. In der As Weib hat keinen Teil an der ontologischen Realität, darum hat es kein Verhältnis zum Ding an sich, das für jede tiefere Auffassung identisch ist mit dem Absoluten, der Idee oder Gott. Der Mann, in seiner Aktualität, dem Genie, glaubt an das Ding an sich, ihm ist es entweder das Absolute als sein höchster Begriff von wesenhaftem Werte, dann ist er Philosoph. Oder es ist das wundergleiche Märchenland seiner Träume, das Reich der absoluten Schönheit, dann ist er Künstler. Beides aber bedeutet dasselbe. In der As Weib hat kein Verhältnis zur Idee, es bejaht sie weder, noch verneint es sie, es ist weder moralisch noch antimoralisch, es hat, mathematisch gesprochen, kein Vorzeichen, es ist richtungslos, weder gut noch böse, weder Engel noch Teufel, nicht einmal egoistisch, darum konnte es für altruistisch gehalten werden, es ist amoralisch wie es allogisch ist. Alles Sein aber ist moralisches und logisches Sein. Die Frau also ist nicht. In der As Wesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 389 in der As Weib ist verlogen. Das Tier hat zwar ebenso wenig metaphysische Realität wie die echte Frau, aber es spricht nicht, und folglich lügt es nicht. Um die Wahrheit reden zu können, muss man etwas sein, denn die Wahrheit geht auf ein Sein, und zum Sein kann nur der ein Verhältnis haben, der selbst etwas ist. Der Mann will die ganze Wahrheit, das heißt, er will durchaus nur sein. Auch von Erkenntnistrieb ist zuletzt identisch mit dem Unsterblichkeitsbedürfnis. Wer dagegen über einen Tatbestand etwas aussagt, ohne wirklich mutig an sein behaupten zu wollen, wem die äußere Urteilsform gegeben ist ohne die innere, wer, wie die Frau, nicht wahrhaft ist, der muss notwendig immer lügen. Darum lügt die Frau stets, auch wenn sie objektiv die Wahrheit spricht. In der As Weib koppelt. Die Lebenseinheiten des niederen Lebens sind Individuen, Organismen, die Lebenseinheiten des höheren Lebens sind Individualitäten, Seelen, Monaden, Metaorganismen, wie ein nicht wegzuwerfender Terminus bei Hellenbach lautet. Jede Monade aber unterscheidet sich von jeder anderen und ist von ihr so getrennt, wie zwei Dinge nur sein können. Die Monaden haben keine Fenster. Stattdessen haben sie die ganze Welt in sich. Wenn man als die Monade, als potenzielle oder aktuelle, das ist geniale, Individualität, will auch überall sonst Unterschied und Trennung, Individuation, auseinandertreten. Der naive Monismus ist ausschließlich weiblich. Jede Monade bildet für sich eine abgeschlossene Einheit, ein Ganzes, aber auch das fremde Ich ist die eine solche vollendete Totalität, in die sie nicht übergreift. Der Mann hat Grenzen, und bejaht, will Grenzen. Die Frau, die keine Einsamkeit kennt, ist auch nicht imstande, die Einsamkeit des Nebenmenschen als solche zu bemerken und aufzufassen, zu achten oder zu ehren, und sie unangetastet anzuerkennen. Für sie gibt es, weil keine Einsamkeit, auch keine Mehrsamkeit, sondern nur ein ungeschiedenes Verschmolzensein. Weil in der Frau kein Ich ist, darum ist für sie auch kein Du, darum gehören, nach ihrer Auffassung, Ich und Du zusammen als Paar, als ununterschiedenes Eines, darum kann die Frau zu N390 die sexuellen Typen zusammenbringen, darum kann sie kuppeln. Die Tendenz ihrer Liebe ist die Tendenz ihres Mitleidens, die Gemeinschaft, die Verschmolzenheit. Denn für die Frau gibt es nirgends Grenzen ihres Ich, die durchbrochen werden könnten, und die sie zu hüten hätte. Hierauf beruht zunächst der Hauptunterschied zwischen männlicher und weiblicher Freundschaft. Alle männliche Freundschaft ist ein Versuch zusammenzugehen unter dem Zeichen einer und derselben Idee, welcher die Freunde, jeder für sich, gesondert und doch vereint, nachstreben. Die weibliche Freundschaft ist ein Zusammenstecken, und zwar, was besonders hervorzuheben ist, unter dem Gedanken der Kuppelei. Denn auf dieser beruht die einzig mögliche Art eines intimeren und nicht hinterhältigen Verkehrs zwischen Frauen, soweit diese überhaupt nicht bloß des Klatsches oder materieller Interessen halbe gerade weibliche Gesellschaft aufsuchen. Punkt 2. Wenn nämlich von zwei Mädchen oder Frauen die eine für sehr viel schöner gilt als die andere, dann findet die hässliche eine gewisse sexuelle Befriedigung in der Bewunderung, welche der schöneren gezollt wird. Bedingung jeder Freundschaft zwischen Frauen ist also zuoberst, dass ein Rivalisieren zwischen ihnen ausgeschlossen ist. Alle Individualität ist der Gemeinschaft Feind, wo sie in höchster Sichtbarkeit wirkt, wie im genialen Menschen, zeigt sich dies gerade dem Geschlechtlichen gegenüber. Nun hieraus erklärt es sich, dass sicherlich alle bedeutenden Menschen, die, welche es verhüllt aussprechen können, wie die Künstler, und die, welche so unendlich viel verschweigen müssen wie die Philosophen, weshalb man sie dann für trocken und leidenschaftslos hält, dass also alle genialen Menschen ohne Ausnahme, soweit sie eine entwickelte Sexualität besitzen, an den stärksten geschlechtlichen Perversionen leiden, entweder am Sadismus, oder, wie zweifelsohne die größeren, am Masochismus. Dass allen jenen Neigungen gemeinsame ist ein instinktives Ausweichen vor der völligen körperlichen Gemeinschaft, ein Vorbeiwollen am Koitus. Denn einen wahrhaft bedeutenden Menschen, der im Koitus mehr sehe als einen tierischen, schweinischen, ekelhaften Akt, oder gar in ihm das tiefste, heiligste Mysterium vergötterte, wird es, kann es niemals geben. N. Die männliche Freundschaft scheut das Niederreißen von Mauern zwischen den Freunden. Freundinnen verlangen Intimitäten aufgrund ihrer Freundschaft. N. Der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 391 N. Sei, es gibt keine Frau, die sich nicht körperlich mit jeder anderen Frau sofort vergliche, welche sie kennenlernt. Lediglich in jenen Fällen großer Ungleichheit und aussichtsloser Konkurrenz kann die Hässliche für die Schönere schwärmen, weil diese für sie, ohne dass es beiden im geringsten bewusst würde, das nächste Mittel ist, selbst sexuell befriedigt zu werden. Es ist nicht anders, sie fühlt sich gleichsam in jener koitiert, das völlig unpersönliche Leben der Frauen, wie auch der überindividuelle Sinn ihrer Sexualität, die Kuppelei als der Grundzug ihres Wesens, leuchtet hieraus deutlich hervor. Sie verkuppeln sich wie die anderen, sich in den anderen. Das Mindeste, was auch das hässlichste Weib verlangt, und woran es schon ein gewisses Genügen findet, ist, dass überhaupt irgendeine ihres Geschlechtes bewundert, begehrt werde. Mit diesem völlig verschmolzenen Leben des Weibes hängt es zusammen, dass die Frauen nie wirkliche Eifersucht fühlen. So gemein Eifersucht und Rache durst sind, es steckt in beiden ein großes, dessen die Frauen, wie aller Größe, im Guten oder im Bösen, unfähig sind. In der Eifersucht liegt ein verzweifelter Anspruch auf ein vorgebliches Recht, und der Rechtsbegriff ist den Frauen transzendent. Aber der hauptsächlichste Grund, dass die Frau auf einen einzelnen Mann nie ganz eifersüchtig sein kann, ist ein anderer. Wenn der Mann, auch einer, in den sie rasend verliebt wäre, im Zimmer neben dem ihren eine andere Frau umarmte und besäße, so würde sie der Gedanke hieran sexuell selbst zu erregen, dass für die Eifersucht kein Platz bliebe. Dem Manne würde eine solches Jen, wenn er um sie wüsste, höchst widerlich und abstoßend sein, und ihm den Aufenthalt in der Nähe verekeln, das Weib bejaht innerlich beinahe fieberhaft den ganzen Hergang, oder es wird hysterisch, wenn in solchen Fällen kommt die hübschere der weniger ansehnlichen der weniger beachteten Zweiten mit einem aus Mitleid und Verachtung gemischten Gefühl entgegen, welches, nebst dem Interesse an einer Folie für die eigenen Vorzüge, allein die längere Aufrechthaltung derartiger Beziehungen auch von ihrer Seite begünstigt. N392 die sexuellen Typen. Ness sich nicht eingestehen will, dass es zutiefst auch diese Vereinigung nur gewünscht hat. Entferner gewinnt über den Mann der Gedanke an den fremden Koitus nie völlig Gewalt. Er steht außer und über einem solchen Erlebnis, das für ihn eigentlich gar keines ist, die Frau aber verfolgt den Prozess kaum selbsttätig, sie ist in fieberhafter Erregung und wie festgebannt durch den Gedanken, was hart neben ihr sich vollzieht. Jatnov mag auch das Interesse des Mannes an seinem Mitmenschen, der ihm ein Rätsel ist, bis auf dessen sexuelles Leben sich erstrecken, aber jene Neugier, welche den Nebenmenschen gewissermaßen zur Sexualität zwingt, ist nur den Weibern eigentümlich, von ihnen jedoch ganz allgemein betätigt, in gleicher Weise Frauen wie Männern gegenüber. Eine Frau interessieren an jedem Menschen zunächst und vor allem seine Liebschaften, und er ist ihr intellektuell nur so lange dunkel und reizvoll, als sie über diesen Punkt nicht im Klaren ist. Hinaus alledem geht nochmals klar hervor, dass Weiblichkeit und Kuppelei identisch sind, eine rein immanente Betrachtung des Gegenstandes würde denn auch, mit dieser Feststellung ihr Ende erreicht haben müssen. Meine Absicht ging aber weiter, und ich glaube nun bereits angedeutet zu haben, wie das Weib als Position, als Kupplerin, zusammenhängt mit dem Weibe als Negation, das eines höheren Lebens als Monade gänzlich entbehrt. Das Weib verwirklicht eine einzige Idee, die ihm selbst eben darum nie zum Bewusstsein kommen kann, jene Idee, welche der Idee der Seele am äußersten entgegengesetzt ist. Ob sie nun als Mutter nach dem Ehebett verlangt oder als Dirne das Bachanal bevor NJ, und hier liegt auch der Unterschied zwischen der Kuppelei des Weibes und der Kuppelei des Verbrechers. Denn freilich kuppelt auch der Verbrecher. Aber für ihn ist die Kuppelei nur ein Spezialfall. Denn er begünstigt das Verbrechen und die Sinnlichkeit wo immer es geschehe, er freut sich über jeden Mord, über allen Tod und alles Unglück, jeden Brand und jede Zerstörung und jegliches zugrunde gehen, denn er sucht überall die Rechtfertigung seiner eigenen Abkehr zum Nichtsein, zum niederen Leben. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 393 entzugt, ob sie zu zweien Familie begründen will oder nach den Massenverschlingungen des Venusberges hinstrebt, sie handelt stets nach der Idee der Gemeinschaft, jener Idee, welche die Grenzen der Individuen, durch Vermischung, am weitesten aufhebt. NSO ermöglicht hier eines das andere, Emissär des Koitus kann nur ein Wesen ohne Individualität, ohne Grenzen sein. Nicht ohne Grund ist in der Beweisführung so weit ausgeholt worden, wie es sicherlich noch nie in einer Behandlung dieses Gegenstandes, noch auch sonst je einer charakterologischen Arbeit geschehen ist. Das Thema ist darum so ergiebig, weil hier der Zusammenhang alles höheren Lebens auf der einen und alles niederen Lebens auf der anderen Seite sich offenbaren muss. Jede Psychologie und jede Philosophie findet hier einen Prüfstein, vorzüglicher als die meisten anderen, auf das sie an ihm sich erprobe. Nur darum bleibt das Problem man Weib in aller Charakterologie das interessanteste Kapitel, nur darum habe ich es zum Objekte einer so umfassenden, weit ausgreifenden Untersuchung gewählt. Numan wird an dem Punkte, zu welchem die Darlegung nun gelangt ist, sicherlich offen fragen, was man bisher vielleicht nur als Bedenken bei sich erwogen hat, ob denn diese Anschauung die Frauen überhaupt noch Menschen seien? Ob sie nach der Theorie des Verfassers nicht eigentlich unter die Tiere oder die Pflanzen gerechnet werden müssten? Denn sie entbehrten, nach seiner Auffassung, einer höheren als der sinnlichen Existenz nicht minder denn jene, sie hätten so wenig Teil am ewigen Leben wie die übrigen Organismen, denen persönliche Fortdauer kein Bedürfnis und keine Möglichkeit ist. Eine metaphysische Realität sei beiden gleich wenig beschieden, sie seien alle nicht, das Weib nicht, noch auch das Tier, noch die Pflanze, alle nur Erscheinung, nirgends etwas vom Ding an sich. Der Mensch ist, nach der Ansicht, die sein Wesen am tiefsten erfasst hat, ein Spiegel des Universums, er ist der Mikrokosmos, die Frau aber ist absolut ungenial, sie lebt nicht im tiefen Zusammenhang mit dem All. N394 die sexuellen Typen. Nien Ibsens Größe als Klein Alf spricht das Weib an einer schönen Stelle zum Manne, Enrita, wir sind doch schließlich nur Menschen. Nalmers, auch mit Himmel und Meer sind wir ein wenig verwandt, Rita. Enrita, du vielleicht. Ich nicht. Ganz bündig liegt hierin die Einsicht des, unverständlicherweise so oft als Frauenverherrlicher missverstandenen Dichters, dass die Frau zur Idee der Unendlichkeit, zur Gottheit, kein Verhältnis hat, weil ihr die Seele fehlt. Zum Brahman dringt man, nach den Indern, nur durch das Atman vor. Das Weib ist nicht Mikrokosmos, es ist nicht nach dem Ebenbilde der Gottheit entstanden. Ist es also noch Mensch? Oder ist es Tier? Oder Pflanze? NDN-Anatomen müssen diese Fragen wohl recht lächerlich bedünken, und er wird einen Standort von vornherein für verfehlt halten, auf dessen Boden solche Problemstellungen erwachsen können. Ihm ist das Weib Homo sapiens und von allen übrigen Spezies wohl unterschieden, dem menschlichen Männer nicht anders zugeordnet als das Weibchen in jeder Art und Gattung sonst seinem Männchen. Und der Philosoph darf gewiss nicht sagen, was gehen mich die Anatomen an. Mag er auch von dieser Seite noch so wenig Verständnis erhoffen für das, was ihn bewegt, er spricht hier über anthropologische Dinge, und, wenn er die Wahrheit findet, darf auch die morphologische Tatsache um ihr Recht nicht verkürzt worden sein. Nimm der Tat. Zwar stehen die Frauen sicherlich in ihrem Unbewussten der Natur näher als der Mann. Die Blumen sind ihre Schwestern, und dass sie von den Tieren minder weit entfernt sind als der Mann, dafür zeugt, dass sie zur Sodomie sicherlich mehr Neigung haben als er, bei Sisyphe und Ledermythos. Auch das Verhältnis zum Schoßhündchen ist wahrscheinlich ein noch weit sinnlicheres, als man gewöhnlich es sich ausmalt. J, aber die Frauen sind Menschen. N, man darf dies nicht verwechseln mit der Fähigkeit, die ganze Natur zu umfassen, wie sie der Mann hat, weil er nicht nur Natur ist. Die Frauen stehen in der Natur als ein Teil derselben, und in kausaler in der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 395 N selbst W, die wir ohne jede Spur des intelligiblen Ich denken, ist doch immerhin das Komplement zu M. Und sicherlich ist die Tatsache der besonderen sexuellen und erotischen Ergänzung des menschlichen Mannes durch das menschliche Weib, wenn auch nicht jene sittliche Erscheinung, von welcher die Fürsprecher der Ehe schwatzen, so doch von ungeheurer Bedeutung für das Problem der Frau. Die Tiere sind ferner bloß Individuen, die Frauen Personen, wenn auch nicht Persönlichkeiten. Die äußere Urteilsform, wenn auch nicht die innere, die Sprache, obgleich nicht die Rede, ein gewisses Gedächtnis, obschon keine kontinuierliche Einheit des Selbstbewusstseins, ist ihnen verliehen. Für alles im Manne besitzen sie eigentümliche Surrogate, die noch fortwährend jene Verwechslungen begünstigen, denen die Schätzer der Weiblichkeit so gerne unterliegen. Es entsteht dadurch eine gewisse Amphisexualität der Begriffe, indem von diesen viele, Eitelkeit, Scham, Liebe, Fantasie, Furcht, Sensibilität U. S. W. eine männliche und eine weibliche Bedeutung haben. Es ist keine andere Frage als die nach dem letzten Wesen des Geschlechtsgegensatzes, die hiermit neu aufgeworfen erscheint. Die Rolle, welche das männliche und das weibliche Prinzip im Tier- und im Pflanzenreiche spielen, bleibt hier außer Betracht. Es handelt sich einzig um den Menschen. Dass solche Prinzipien der Männlichkeit und Weiblichkeit nicht als metaphysische Ideen, sondern als theoretische Begriffe angenommen werden müssen, darauf lief die ganze Untersuchung gleich zu Anfang hinaus. Welche gewaltigen Unterschiede zwischen Mann und Weib, weit über die bloße physiologisch-sexuelle Differenz hinaus, ohne Frage zumindest beim Menschen bestehen, das hat der ganze weitere Verlauf der Betrachtung gezeigt. Jene Anschauung also, welche in der Tatsache des Dualismus der Geschlechter nichts weiter erblickt als eine Vorrichtung zur Distribution verschiedener Funktionen auf verschiedene Wesen im Sinne einer Teilung der physiologischen Arbeit, eine Auffassung, die, wie ich in Wechselbeziehung zu allen anderen Teilen, von Mond und Meer, von Wetter und Gewitter, von Elektrizität und Magnetismus sind sie in einem viel weiteren Ausmaß abhängig als der Mann. N396 sexuellen Typen. N Glaube, dem Zoologen Milne Edwards ihre besondere Verbreitung zu danken hat, erscheint ihnen auch völlig unannehmbar. Über ihre ans lächerliche streifende Oberflächlichkeit und intellektuelle Genügsamkeit ist weiter kein Wort zu verlieren. Zwar ist der Darwinismus der Popularisierung dieser Ansicht besonders günstig gewesen, und man hat sogar ziemlich allgemein an ein Hervorgehen der geschlechtlich differenzierten Organismen aus einem früheren Stadium sexueller Ungeschiedenheit gedacht, durch einen Sieg der einer solchen Funktionsentlastung teilhaft gewordenen Wesen über die primitiveren, überbürdeten, ungeschlechtlichen oder doppelgeschlechtlichen Arten. Dass aber eine solche Größe als Entstehung des Geschlechtes infolge der Vorzüge der Arbeitsteilung, der Erleichterung im Kampf ums Dasein eine ganz unvollziehbare Vorstellung ist, hat, lange vor den modernen Totenkäfern Darwins, Gustav Theodor Fechner in einer unwiderleglichen Argumentation dargetan. Isoliert ist der Sinn von Mann und Weib nicht zu erforschen. Sie können in ihrer Bedeutung nur aneinander erkannt und gegeneinander bestimmt werden. In ihrem Verhältnis zueinander muss der Schlüssel für das Wesen beider zu finden sein. Bei dem Versuche, die Natur der Erotik zu ergründen, ist bereits kurz auf ihn angespielt worden. Es ist das Verhältnis von Mann und Weib kein anderes als das von Subjekt und Objekt. Das Weib sucht seine Vollendung als Objekt. Es ist die Sache des Mannes, oder die Sache des Kindes, und will, trotz aller Bemäntelung, nicht anders genommen werden denn wie eine Sache. Niemand missversteht so sehr, was eine Frau wirklich will, als wer sich für das interessiert, was in ihr vorgeht, und für ihre Gefühle und Hoffnungen, für ihre Erlebnisse und innere Eigenart eine Teilnahme in sich aufkommen lässt. Die Frau will nicht als Subjekt behandelt werden, sie will stets und in alle Wege, das ist eben ihr Frausein, lediglich passiv bleiben, einen Willen auf sich gerichtet fühlen, sie will nicht gescheut noch geschont, sie will nicht geachtet sein. Ihr Bedürfnis ist vielmehr, nur als Körper begehrt, und nur als fremdes Eigentum B&A's Wesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 397 Adjacent zu werden. Wie die große Empfindung erst Realität gewinnt, indem sie begrifflich, das heißt Gegenstand wird, sie gelangt das Weib zu seinem Dasein und zu einem Gefühle desselben erst, indem es vom Mann oder vom Kinde, als dem Subjekte, zu dessen Objekt erhoben wird, und so eine Existenz geschenkt erhält. In was Erkenntnis theoretisch der Gegensatz des Subjekts zum Objekt, das sagt ontologisch die Gegenüberstellung von Form und Materie. Sie ist nur die Übersetzung jener Unterscheidung aus dem Transzendent allein ins Transzendente, aus dem Erfahrungskritischen ins Metaphysische. Die Materie, das absolut Unindividualisierte, das, was jede Form annehmen kann, selbst aber keine bestimmten und dauernden Eigenschaften hat, ist das, was so wenig Essenz besitzt, wie der großen Empfindung, der Materie der Erfahrung, an sich schon Existenz zukommt. Während also der Gegensatz von Subjekt und Objekt ein solcher der Existenz ist, indem die Empfindung erst als an dem Subjekte gegenübergestellter Gegenstand Realität gewinnt, bedeutet der Gegensatz von Form und Materie einen Unterschied der Essenz. Die Materie ist ohne Formung absolut qualitätenlos. Darum konnte Platon die Stofflichkeit, die bildsame Masse, das an sich formlose Arxipov, den knetbaren Teig des Non-Pipe-Symboliot.A7-Sirf, das, worein die Form eingeht, ihren Ort, ihre XP des VV jenes ewig zweite, andere, das Ömschpov, auch als das Nichtseinde, als das G.7, ÖV bezeichnen. Der zieht den tiefsten Denker auf das Niveau der vordersten Oberflächlichkeit, der ihn, wie dies häufig geschieht, meinen lässt, sein Nichtseiendes sei der Raum. Gewiss wird kein bedeutender Philosoph dem Raum eine metaphysische Existenz zuschreiben, aber ebenso wenig kann er ihn für das Nichtseiende an sich halten. Es charakterisiert gerade den ahnungslosen, frechen Schwätzer, dass der leere Raum für ihn größer als Luft C, größer als nichts kleiner als ist, erst im vertieften Nachdenken gewinnt er an Realität, und wird im Problem. Das Nichtseiende Platons ist gerade das, was dem Philister als das denkbar realste, als die Summe in 398 die sexuellen Typen entierende Existenzwerte erscheint, es ist nichts anderes als die Materie. Nist ist also eine zu klaffende Diskontinuität, wenn ich im Anschluss an Plato, der selbst sein jede Form annehmendes vergleichsweise als die Mutter und Amme alles Werdens bezeichnet, auf den Spuren des Aristoteles, dessen Naturphilosophie im Zeugungsakte dem weiblichen Prinzip die stoffliche, dem männlichen die vormende Rolle zuerteilt hat, ist es Willkür, wenn ich, in Übereinstimmung mit dieser Anschauung und Erweiterung derselben, die Bedeutung des Weibes für den Menschen nun überhaupt in der Vertretung der Materie erblicke? Der Mann, als Mikrokosmos, ist beides, zusammengesetzt aus höherem und niederem Leben, aus metaphysisch Existentem und Wesenlosem, aus Form und Materie, das Weib ist nichts, es ist nur Materie. Nest diese Erkenntnis bildet den Schlussstein des Gebäudes, von ihr aus wird alles deutlich, was noch unklar war, und rundet sich zum geschlossenen Zusammenhange. Das geschlechtliche Streben des Weibes geht nach Berührung, es ist nur Contractations und nicht Detumescenz.1, dem entspricht, dass sein feinster und zugleich der einzige, bei ihm weiter als beim Mann entwickelte Sinn das Tastgefühl ist. Punkt 2, Auge und Ohr führen beide ins Unbegrenzte und lassen eine Unendlichkeit ahnen, der Tastsinn erfordert engste körperliche Nähe, zur eigenen Betätigung, man vermengt sich mit dem, was man angreift, er ist der eminent schmutzige Sinn, und wie geschaffen für ein auf körperliche Gemeinschaft angelegtes Wesen. Was durch ihn vermittelt wird, ist die Widerstandsempfindung, die Wahrnehmung des Palpablen, und eben von der Materie lässt sich, wie Kant gezeigt hat, nichts anderes aussagen, als dass sie eine derartige Raumerfüllung ist, die allem, was in sie einzudringen strebt, einen gewissen Widerstand entgegensetzt. Die Erfahrung des Größe als Hindernisses hat, wie den psychologischen nicht den erkenntnistheoretischen, Ding N, vergleich es. 109. Vergleich es. 128. In der A's Wesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 399 ein Begriff, so auch den übergroßen Realitätscharakter geschaffen, welchen die Däte des Tastsinnes für die meisten Menschen immer besitzen, als die solideren, primären Qualitäten der Erfahrungswelt. Aber nichts anderes als der im stets anhaftende letzte Rest von Weiblichkeit ist es, der bewirkt, dass für den Mann die Materie den Charakter der eigentlichen Realität gefühlsmäßig nie vollständig verliert. Gäbe es einen absoluten Mann, so wäre ihm die Materie auch psychologisch, nicht nur logisch, kein irgendwie Seiendes mehr. Der Mann ist Form, das Weib Materie. Ist das richtig, so muss es auch in dem Verhältnis ihrer psychischen Einzelerlebnisse zueinander einen Ausdruck finden. Die längst festgestellte Gliederung der Inhalte des männlichen Seelenlebens gegenüber dem unartikulierten und chaotischen Vorstellen des Weibes verkündet nichts anderes als diesen nämlichen Gegensatz von Form und Materie. Die Materie will geformt werden, darum verlangt das Weib vom Manne die Klärung seiner verworrenen Gedanken. Die Deutung der Heniden. 1. Die Frauen sind die Materie, die jede Form annimmt. Jene Untersuchungen, welche für die Mädchen eine bessere Erinnerung speziell an den Lehrstoff ergeben haben, als für die Knaben, können nur so erklärt werden, aus der Inanität und Nullität der Frauen, die mit allem Beliebigen imprägniert werden können, indes der Mann nur behält, was ihn wirklich interessiert, und alles Übrige vergisst, vergleiche Teil 2, S. 147, 168. Aber vor allem geht das, was die Schmiegsamkeit des Weibes genannt wurde, seine außerordentliche Beeinflussbarkeit durch das fremde Urteil, seine Suggestibilität, seine völlige Umschaffung durch den Mann auf dieses bloß Materiesein, diesen Mangel jeder ursprünglichen Form zurück. Das Weib ist nichts, und darum, nur darum kann es alles werden, während der Mann stets nur werden kann, was er ist. Aus einer Frau kann man machen, was man will, dem Manne höchstens zu dem verhelfen, was er will. Darum hat, in der wahren Bedeutung des Wortes, eigentlich nur Frauen, nicht Männer, zu erinnern. Vergleich es. 127, 129. N 400 die sexuellen Typen. Entziehen einen Sinn. Am Manne wird durch alle Erziehung nie irgendein Wesentliches geändert. Im Weibe kann sogar seine eigenste Natur, die Hochwertung der Sexualität, durch äußeren Einfluss völlig zurückgedrängt werden. Das Weib mag alles scheinen und alles verleugnen, aber es ist nie irgendetwas in Wahrheit. Die Frauen haben nicht diese oder jene Eigenschaft, sondern ihre Eigenheit beruht darauf, dass sie gar keine Eigenschaften haben. Das ist die ganze Kompliziertheit und das ganze Rätsel des Weibes, darin besteht seine Überlegenheit und Unfassbarkeit für den Mann, der stets auch je nach dem festen Kerne sucht. Nur man wird freilich, selbst wenn man mit den bisherigen Ableitungen sollte einverstanden sein, ihnen zum Vorwurf machen, dass sie keine Auskunft darüber geben, was dann der Mann eigentlich sei. Lässt sich von ihm, wie vom Weibe Kuppelei und Wesenlosigkeit, irgendetwas als allgemeine Eigenschaft prädisieren? Gibt es überhaupt einen Begriff des Mannes, wie es einen Begriff des Weibes gibt, und lässt sich dieser Begriff ähnlich definieren? Denn hierauf ist zu antworten, dass die Männlichkeit eben in der Tatsache der Individualität, der wesenhaften Monade liegt und sich in ihr deckt. Jede Monade aber ist von jeder anderen um ein Unendliches verschieden, und darum keine subsumierbar unter einen umfassenderen Begriff, der mehreren Monaden Gemeinsames enthielte. Der Mann ist der Mikrokosmos, in ihm sind alle Möglichkeiten überhaupt enthalten. Man hüte sich, dies zu verwechseln mit der universellen Suszeptibilität der Frau, die alles wird, ohne irgendetwas zu sein, indes der Mann alles ist und davon mehr oder weniger, je nach seiner Begabung, auch wird. Der Mann hat auch das Weib, er hat auch Materie in sich, und kann diesen Teil seines Wesens sich entwickeln lassen, das heißt verkommen und entarten, oder er kann ihn erkennen und bekämpfen, darum kann er, und nur er, über die Frau zur Wahrheit gelangen, Teil 2, S. 106. 108. Das Weib aber hat keine Möglichkeit einer Entwicklung, außer durch den Mann. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 401. Ganz deutlich wird die Bedeutung von Mann und Weib immer erst in der Betrachtung dieser ihrer gegenseitigen sexuellen und erotischen Relationen. Das tiefste Begehren der Frau ist, vom Manne geformt und dadurch erst geschaffen zu werden. Die Frau wünscht, dass der Mann ihr Meinungen beibringe, ganz andere, als sie bisher hatte. Sie will durch ihn umgestoßen sehen, was sie bisher für richtig hielt. Gegenteil der Pietät, S. 161. Sie will als Ganzes widerlegt sein, und erst neu gebildet werden durch ihn. Der Wille des Mannes schafft erst die Frau, er gebietet über sie, und verändert sie von Grund auf, Hypnose. Hier ist auch endlich Klärung über das Verhältnis des Psychischen zum Physischen bei Mann und Weib zu finden. Für den Mann wurde früher die Wechselwirkung, und zwar nur im Sinne einer einseitigen Schöpfung des Leibes durch die transzendente Psyche, als die Projektion derselben auf die Erscheinungswelt, für das Weib hingegen der Parallelismus eines bloß empirisch-psychischen und empirisch-physischen angenommen. Jetzt ist klar, dass auch beim Weibe eine Wechselwirkung Geltung hat. Aber während beim Manne, nach Schopenhauers war es der Lehre, dass der Mensch sein eigenes Werk sei, der eigene Wille sich den Körper schafft und um sie äfft, wird das Weib durch den fremden Willen körperlich beeinflusst und umgebildet, Suggestion, Versehen. Der Mann formt also nicht nur sich, sondern auch, ja leichter noch, das Weib. Jene Mythen der Genesis und andere Kosmogonien, welche das Weib vom Manne geschaffen sein lassen, haben eine tiefere Wahrheit verkündet als die biologischen Deszendenzlehren, die an ein Hervorgehen des Männlichen aus dem Weiblichen glauben. Noch jene im 9. Kapitel, S. 279, offengelassene Frage, wie das Weib, ohne selbst Seele und Willen zu besitzen, doch in der Lage sein könne, herauszufinden, in welchem Maße der Mann mit ihnen ausgestattet ist. Auch diese schwierigste Frage mag jetzt zu beantworten versucht werden. Man muss sich nur darüber klar geworden sein, dass, was die Frau bemerkt, und wofür sie ein Organ hat, nicht die besondere Natur eines Mannes ist, sondern nur die allgemeine Tat in Weinager, Geschlecht und Charakter. 10. Auflage 26 N402 Die sexuellen Typen. Endsache und etwa noch der Grad seiner Männlichkeit. Es ist ganz falsch, Heuchelei, oder aus der späteren Imprägnation mit dem männlichen Wesen zu Unrecht erschlossen, dass die Frau ein ursprüngliches Verständnis für die Individualität des Mannes habe. Punkt 1, der Verliebte, der durch das unbewusste Simulieren eines tieferen Begreifens von Seite des Weibes so leicht zu foppen ist, mag an ein Verständnis seiner selbst durch ein Mädchen glauben, wer wenige genügsam ist, wird es sich nicht verhehlen können, dass die Frau nur für das, nicht für das was der Seele, nur für die formale allgemeine Tatsache, nicht für die Besonderheit der Persönlichkeit einen Sinn besitzen. Denn um spezielle Form perzipieren und aperzipieren zu können, müsste die Materie an sich nicht formlos sein. Das Verhältnis der Frau zum Mann ist aber kein anderes als das der Materie zur Form, und ihr Verständnis für ihn nichts als Bereitwilligkeit, möglichst kräftig geformt zu werden, der Instinkt des Existenzlosen für Existenz. Also dieses Verständnis ist kein theoretisches, es ist kein Anteilnehmen, sondern ein Anteil haben wollen. Es ist zudringlich und egoistisch. Die Frau hat kein Verhältnis zum Mann und keinen Sinn für den Mann, sondern nur einen für Männlichkeit, und wenn sie für sexuell anspruchsvoller gehalten werden darf als er, so ist dieser Anspruchsfüll nichts anderes als das intensive Begehren nach ausgiebigster und stärkster Formung, es ist das Warten auf das größtmögliche Quantum von Existenz. Und nichts anderes ist schließlich auch die Kuppelei. Die Sexualität der Frauen ist überindividuell, weil sie nicht abgegrenzte, geformte, individualisierte Wesenheiten im höheren Sinne darstellen. Der höchste Augenblick im Leben des Weibes, der, in dem sein Ursein, die Urlust sich offenbart, ist jener Moment, wo der männliche Same an es fließt. Da umarmt es den Mann stürmisch und presst ihn an sich, es ist die höchste Lust der Passivität, stärker noch als das Glücksgefühl der Hypnotisierten, die Materie, welche eben geformt wird und die Form nicht loslassen, sie ewig an sich enthält, Vergleich hierzu auch ist. 245. NL in der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 403 entbinden will. Darum auch ist die Frau dem Manne so überaus dankbar für den Koitus, sei dieses Dankesgefühl auch bloß auf den Moment eingeschränkt, wie bei der gedächtnislosen Straßendirne, oder von einer längeren Nachwirkung wie bei weiter differenzierten Frauen. Dieses unendliche Trachten der Armut, dem Reichtum sich zu gesellen, das gänzlich formlose und darum über individuelle Streben des Ungegliederten, die Form zur Berührung mit sich zu bringen, sie dauernd festzuhalten und so Existenz zu gewinnen, liegt der Kuppelei im tiefsten zugrunde. Dass das Weib nicht Monade ist und keine Grenzen hat, dadurch ist Kuppelei nur ermöglicht, zur Wirklichkeit wird sie, weil es die Idee des Nichts der Materie repräsentiert, die unaufhörlich und in jeder Weise die Form zur Vermengung mit sich zu verführen trachtet. Kuppelei ist das ewige Drängen des Nichts zum Etwas. NSO hat sich allmählich die Dualität von Mann und Weib zum Dualismus überhaupt entwickelt, zum Dualismus des höheren und des niederen Lebens, des Subjekts und Objekts, der Form und der Materie, des Etwas und des Nichts. Alles Metaphysische, alles transzendentale Sein ist logisches und moralisches Sein, das Weib ist allogisch und amoralisch. Es enthält aber auch keine Abkehr vom Logischen und Moralischen, es ist nicht antilogisch, es ist nicht antimoralisch. Es ist nicht das Nicht, sondern das Nichts, es ist weder Ja, noch ist es Nein. Der Mann birgt in sich die Möglichkeit zum absoluten Etwas und zum absoluten Nichts, und darum hat all sein Handeln eine Richtung nach dem einen oder dem anderen, das Weib sündigt nicht, denn es ist selbst die Sünde, als Möglichkeit im Manne. Der reine Mann ist das Ebenbild Gottes, des absoluten Etwas, das Weib, auch das Weib im Manne, ist das Symbol des Nichts, das ist die Bedeutung des Weibes im Universum, und so ergänzen und bedingen sich Mann und Weib. Als des Mannes Gegensatz hat das Weib einen Sinn und eine Funktion im Weltganzen, und wie der menschliche Mann über das tierische Männchen, so reicht das menschliche Weib über das Weibchen der Zoologie hinaus. Punkt 1n, man vergleiche den Schluss des 10. Kapitels. N26 N404 Die sexuellen Typen. N kein begrenztes Sein, kein begrenztes Nichtsein, wie im Tierreich, gegen im Menschen im Kampfe, Was hier sich gegenübersteht, ist unbegrenztes Sein und unbegrenztes Nichtsein. Darum machen erst Mann und Weib zusammen den Menschen aus. Der Sinn des Weibes ist es also, nichts im zu sein. Es repräsentiert das Nichts, den Gegenpol der Gottheit, die andere Möglichkeit im Menschen. Darum gilt mit Recht nichts für gleich verächtlich, als der Weib gewordene Mann, und wird ein solcher Mann geringer geachtet als selbst der stumpfsinnigste und trollste Verbrecher. Und so erklärt sich auch jene tiefste Furcht im Manne, die Furcht vor dem Weibe, das ist die Furcht vor der Sinnlosigkeit, das ist die Furcht vor dem lockenden Abgrund des Nichts. Das alte Weib offenbart erst ganz und gar, was das Weib in Wirklichkeit ist. Die Schönheit der Frau wird, auch rein erfahrungsgemäß, nur geschaffen durch die Liebe des Mannes. Die Frau wird schöner, wenn ein Mann sie liebt, weil sie passiv dem Willen entspricht, der in seiner Liebe liegt, so mystisch dies klinge, es ist nur eine alltägliche Beobachtung. Das alte Weib zeigt, wie das Weib nie schön war, wäre das Weib, so wäre die Hexe nicht. Aber das Weib ist nichts, ein hohles Gefäß, eine Zeit lang überschminkt und übertüncht. Alle Qualitäten der Frau hängen an ihrem Nichtsein, an ihrer Wesenlosigkeit, weil sie kein wahres, unwandelbares, sondern nur ein irdisches Leben hat, darum begünstigt sie als Kupplerin die Zeugung in diesem, darum ist sie durch den Mann, der sinnlich auf sie wirkt, vom Grund auf umzuschaffen und empfänglich überhaupt. So vereinigen sich die drei fundamentalen Eigenschaften des Weibes, welche dieses Kapitel aufgedeckt hat, und schließen sich zusammen in seinem Nichtsein. Aus diesem Begriff des Nichtseins ergeben sich Veränderlichkeit und Verlogenheit, als die zwei negativen Bestimmungen, durch unmittelbare Deduktion. Bloß Kuppelei, als die einzige Position im Weibe, folgt aus ihm nicht gleich rasch durch einfache Analyse. Das Wesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 405 und das ist wohlbegreiflich. Denn das Dasein des Weibes ist selbst identisch mit der Kuppelei, mit Bejahung aller Sexualität überhaupt. Kuppelei ist nichts anderes als universale Sexualität, dass das Weib ist, heißt nichts anderes, als dass in der Welt ein radikaler Hang zu allgemeiner Sexualität besteht. Die Kuppelei noch weiter kausal zurückführen, bedeutet so viel als das Dasein des Weibes erklären. Wenn hiezu von der Tafel des zwiefachen Lebens, S. 381, ausgegangen wird, so ist die Richtung vom höchsten Leben weg zum irdischen hin, das Ergreifen des Nichtseienden statt des Seienden, der Wille zum Nichts, das Nicht, das an sich Böse. Antimoralisch ist die Bejahung des Nichts, das Bedürfnis, Form in Formloses, in Materie zu verwandeln, das Bedürfnis zu zerstören. Das Nicht aber ist dem Nichts verwandt. Und darum besteht ein so tiefer Zusammenhang zwischen allem Verbrecherischen und allem Weiblichen. Das Antimoralische berührt sich eben mit dem Amoralischen, von dem es in dieser Untersuchung zuerst ausdrücklich getrennt wurde, im gemeinsamen Begriffe des Unmoralischen, und die gewöhnliche unterschiedslose Verwechslung beider erfährt nun dennoch eine gewisse Rechtfertigung. Denn das Nichts ist allein eben, nichts, es ist nicht, es hat weder Existenz noch Essenz. Es ist stets nur das Mittel des Nicht, das, was durch das Nein dem Etwas gegenübergestellt wird. Erst indem der Mann seine eigene Sexualität bejaht, indem er das Absolute verneint, sich vom ewigen Leben ab, dem Niederen zukehrt, erhält das Weib Existenz. Nur indem das Etwas zum Nichts kommt, kann das Nichts zum Etwas kommen. Der bejahte Phallus ist das Antimoralische. Darum wird er als das Hässlichste empfunden, darum wurde er stets in einer Beziehung zum Satan gedacht, den Mittelpunkt der dantischen Hölle, das Zentrum des Erinneren, bildet der Geschlechtsteil Luzifers. 406 des sexuellen Typen. So erklärt sich denn die absolute Gewalt der männlichen Geschlechtlichkeit über das Weib. 1. Nur indem der Mann sexuell wird, erhält das Weib Existenz und Bedeutung. Sein Dasein ist an den Phallus geknüpft, und darum dieser sein höchster Herr und unumschränkter Gebieter. Der geschlechtgewordene Mann ist das Fatum des Weibes. Der Don Juan der einzige Mensch, vor dem es bis zum Grunde erzittert. Fluch, den wir auf dem Weibe lastend ahnten, ist der böse Wille des Mannes, das Nichts ist nur ein Werkzeug in der Hand des Nicht. Die Kirchenväter drückten dasselbe pathetischer aus, als sie das Weib das Instrument des Teufels nannten. Denn an sich ist die Materie nichts, erst die Form muss sie Existenz geben wollen. Der Sündenfall der Form ist eben jede Verunreinigung, die sie auf sich lädt, indem es sie treibt, an der Materie sich zu betätigen. Als der Mann sexuell ward, da schuf er das Weib. Dass das Weib da ist, heißt also nichts anderes, als dass vom Manne die Geschlechtlichkeit bejaht wurde. Das Weib ist nur das Resultat dieser Bejahung, es ist die Sexualität selber, es. 116. Das Weib ist in seiner Existenz abhängig vom Manne, indem der Mann zum Manne, als Gegenteil des Weibes, indem er geschlechtlich wird, setzt er das Weib und ruft es ins Dasein. Deshalb muss dem Weibe alles daran gelegen sein, den Mann sexuell zu erhalten, denn es hat so viel Existenz als der Mann Geschlechtlichkeit. Deshalb muss der Mann, so will sie es, ganz zum Phallus werden. Deshalb koppelt die Frau. Sie ist unfähig, ein Wesen anders dann als Mittel zum Zweck, zu diesem Zweck des Koitus zu gebrauchen, denn mit ihr ist selbst kein anderer Zweck verfolgt, als der, den Mann schuldig werden zu lassen. Und sie wäre tot in dem Augenblick, da der Mann seine Sexualität überwunden hätte. NL, Vergleich Kapitel N, Schluss. So auch, warum höher stehende Frauen bisexuell sein, das heißt nicht ausschließlich unter dem Regiment des Phallus stehen müssen. Teil 1, S. 81, 82. Doch scheint in der lesbischen Liebehysterie eine beträchtliche Rolle zu spielen. In der Aswesen des Weibes und sein Sinn im Universum. 407. In der Ehrmann hat das Weib geschaffen und schafft es immer neu, solange er noch sexuell ist. Wie er der Frau das Bewusstsein gab, Teil 2, Kapitel 3, Ende, sie gibt er ihr das Sein. Indem er auf den Koitus nicht verzichtet, ruft er das Weib hervor. Das Weib ist die Schuld des Mannes. Diese Schuld gut zu machen, dazu soll ihm die Liebe dienen. Hierdurch hält sich auf, was der Schluss des vorigen Kapitels nur wie einen dunklen Mythos einführte. Hierdurch wird klar, was damals noch verborgen lag, dass das Weib nicht ist vor dem Sündenfall des Mannes und ohne diesen, dass er ihm nicht einen Reichtum raubt, der vor ihm wäre da gewesen, dass er vielmehr von Anfang die Frau als Armut setzt. Was der Mann durch die Schöpfung des Weibes, das ist durch die Bejahung des Koitus, verbrochen hat und noch fortwährend verbricht, das bittet er dem Weibe ab als Erotiker. Denn von wannen sonst käme die nie und nimmer sich genug du und die Generosität aller Liebe? Woher, dass die Liebe gerade dem Weibe, und nicht einem anderen Wesen, Seele zu schenken beflissen ist? Woher, dass das Kind noch nicht lieben kann, sondern Liebe immer erst zugleich mit der Sexualität, in der Epoche der Mannbarkeit, auftritt, mit der abermaligen Setzung des Weibes, mit der Erneuerung der Schuld? Durchaus ist das Weib nur der Gegenstand, den sich der Trieb des Mannes erzeugt hat als das eigene Ziel, als das halluzinierte Bild, das sein Wahn zu ergreifen sich ewig müht. Es ist die Objektivation der männlichen Sexualität, die verkörperte Geschlechtlichkeit, seine fleischgewordene Schuld. Ein jeder Mann schafft, indem er sich inkarniert, für sich auch ein Weib, denn ein jeder ist auch sexuell. Das Weib selbst aber ist nichts durch eigenes, sondern durch fremde Schuld, und alles, was dem Weibe vorgeworfen werden kann, ist Schuld des Mannes. Die Liebe soll die Schuld überdecken, statt sie zu überwinden, sie erhebt das Weib, statt es aufzuheben. Das etwas schließt das Nichts in seine Arme, und glaubt so die Welt von der Negation zu befreien, und alle Widersprüche zu versöhnen, da doch das Nichts nur verschwinden könnte, wenn das etwas sich ihm fernhielte. Wie der Hass des Mannes gegen das Weib nur noch nicht ein 408 die sexuellen Typen. Entsehend gewordener Hass ist gegen die eigene Sexualität, so ist die Liebe des Mannes sein kühnster, äußerster Versuch, das Weib als Weib sich zu retten, statt es als solches von ihnen zu verneinen. Nur daher stammt ihr Schuldbewusstsein, durch sie soll Schuld selbst weggeräumt, statt gesühnt werden. Denn das Weib ist nur die Schuld und nur durch die Schuld des Mannes, und wenn Weiblichkeit Kuppelei bedeutet, so nur, weil alle Schuld von selbst sich zu vermehren trachtet. Was die Frau, ohne je anders zu können, durch ihr bloßes Dasein, durch ihr ganzes Wesen, ewig unbewusst auswirkt, das ist nur ein Hang im Manne, sein zweiter, unausrottbarer, sein niederer Hang, sie ist, gleich der Walküre, eines fremden Willens blindwählende Kühe. Die Materie scheint ein nicht minder unergründliches Rätsel als die Form, das Weib gleich unendlich wie der Mann, das nicht so ewig wie das Sein. Aber diese Ewigkeit ist nur die Ewigkeit der Schuld. NXI. Kapitel. Das Judentum. In Hebet wird es darauf ankommen, etwas wirklich Vorhandenes deutlich auszusprechen, keineswegs aber etwas Unwirkliches durch die Kraft irgendwelcher Einbildung künstlich beleben zu wollen. Richard Wagner, Ness könnte nicht wundern, wenn es manchem scheinen wollte, bei dem Ganzen der bisherigen Untersuchung seien die Männer allzu gut davongekommen und in ihrer Gesamtheit auf ein übertrieben hohes Postament gestellt. Man wird zwar vielleicht auf billige Argumente verzichten, ihren Resultaten nicht entgegenhalten, wie überrascht dieser Philister oder jener Spitzbube wäre, zu vernehmen, dass er die ganze Welt in sich habe, und doch die Behandlung des männlichen Geschlechtes nicht bloß allzu glimpflich finden, sondern geradezu eine tendenziöse Vernachlässigung aller widerlichen und kleinen Seiten der Männlichkeit zugunsten ihrer höchsten Spitzen der Darstellung als einen Fehler anrechnen. Die Beschuldigung wäre ungerechtfertigt. Es kommt mir nicht in den Sinn, die Männer zu idealisieren, um die Frauen leichter in der Schätzung herabdrücken zu können. So viel Beschränktheit und so viel Gemeinheit unter den empirischen Vertretern der Männlichkeit oft gedeiht, es handelt sich um die besseren Möglichkeiten, die in jedem Manne sind, und als Vernachlässigte von ihm schmerzlich hell oder dumpf gehässig empfunden werden, Möglichkeiten, die als solche bei der Frau weder in Wirklichkeit, noch in gedanklicher Erwägung irgend in Rechnung gelangen. Und es konnte mir hier auch gar nicht auf Unterscheidungen unter den Männern wesentlich ankommen, so wenig ich mich in 410 die sexuellen Typen, in vor deren Wichtigkeit verschließe. Es handelte sich darum, festzustellen, was das Weib nicht ist, und da fehlte ihm denn freilich unendlich viel, was selbst im mittelmäßigsten und plebejischsten Mannen nie ganz vermisst wird. Das, was es ist, die positiven Eigenschaften des Weibes, sofern ihr davon einem Sein, von Positionen wohl gesprochen werden kann, wird man stets auch bei vielen Männern wiederfinden. Es gibt, wie schon öfter hervorgehoben wurde, Männer, die zu Weibern geworden oder Weiber geblieben sind, aber es gibt keine Frau, die über gewisse umschriebene, nicht sonderlich hochzuziehende, moralische und intellektuelle Grenzen hinauskäme. Und darum will ich es hier nochmals aussprechen, das höchststehende Weib steht noch unendlich tief unter dem tiefststehenden Manne. In jene Einwendungen aber könnten weitergehen und einen Punkt berühren, dessen Außerachtlassung der Theorie allerdings zum Vorwurf müsste gemacht werden. Es gibt nämlich Völkerschaften und Rassen, bei deren Männern, obwohl sie keineswegs als sexuelle Zwischenformen können gedeutet werden, man doch so wenig und so selten eine Annäherung an die Idee der Männlichkeit findet, wie sie aus der hier entworfenen Zeichnung derselben hervortritt, dass die Prinzipien, ja, die ganzen Fundamente, auf welchen diese Arbeit ruht, hierdurch stark könnten erschüttert scheinen. Was ist Z? B. von den Chinesen zu halten, mit ihrer weiblichen Bedürfnislosigkeit und ihrem Mangel an jeglichem Streben? Man möchte hier allerdings noch an eine größere Weiblichkeit des ganzen Volkes zu glauben sich versucht fühlen. Wenigstens kann es keine bloße Laune einer ganzen Nation sein, dass die Chinesen einen Zopf zu tragen pflegen, und es ist ja auch ihr Bartwuchs nur ein äußerst spärlicher. Aber wie verhält es sich denn mit den Negern? Es hat unter den Negern vielleicht kaum je ein Genie gegeben, und moralisch stehen sie beinahe allgemein so tief, dass man in Amerika bekanntlich anfängt zu fürchten, mit ihrer Emanzipation einen unbesonnenen Streich verübt zu haben. Denn wenn also auch das Prinzip der sexuellen Zwischenformen vielleicht Aussicht hätte, für eine Rassenanthropologie in der Ars Judentum 411 in bedeutsam zu werden, indem über einige Völker ein größeres Quantum von Weiblichkeit insgesamt ausgestreut schiene, so muss doch zugegeben werden, dass die bisherigen Deduktionen zuvörderst auf den arischen Mann und das arische Weib sich beziehen. Wie weit in den anderen großen Stämmen der Menschheit mit den für ihre Gipfel geltenden Verhältnissen Übereinstimmung herrscht, und was jene hauptsächlich davon zurückhält und so lange hindert, an diese Nähe heranzukommen, das bedürfte erst der Erhellung durch die eingehendste und lohnendste psychologische Vertiefung in die Rassencharaktere. In der Ars Judentum, das ich zum Gegenstande einer Besprechung zunächst darum gewählt habe, weil es, wie sich zeigen wird, der härteste und am meisten zu fürchtende Gegner der hier entwickelten und besonders der noch zu entwickelnden Anschauungen, wie überhaupt des ganzen Standpunktes ist, von dem aus jene möglich sind, das Judentum scheint anthropologisch mit allen beiden erwähnten Rassen, mit den Negern wie mit den Mongolen, eine gewisse Verwandtschaft zu besitzen. Auf den Neger weisen diese gern sich ringelnden Haare, auf Beimischung von Mongolenblut die ganz chinesisch oder malayisch geformten Gesichtsschädel, die man so oft unter den Juden antrifft, und denen regelmäßig eine gelbliche Hautfärbung entspricht. Dies ist nicht mehr als das Ergebnis einer alltäglichen Erfahrung. Und anders wollen diese Bemerkungen nicht verstanden sein, die anthropologische Frage nach der Entstehung des Judentums ist wahrscheinlich eine unlösbare, und auch eine so interessante Beantwortung wie die in den berühmten Grundlagen des 19. Jahrhunderts von H. S. Chamberlain gegebene hat in jüngster Zeit sehr viel Widerspruch gefunden. Sie zu behandeln besitze ich nicht das nötige Wissen, was hier in Kürze, aber bis zu möglichst der Tiefe analysiert werden soll, ist nur die psychische Eigenheit des jüdischen Punkt 1. Diese Aufgabe ist eine Obliegenheit N. Diese geistige Artung des Juden scheint mir freilich eine ganz eigentümliche, einheitliche, von aller anderen Richtung des Geistes und Herzens, auf die wir bei den übrigen Völkern der Erde stoßen, wohl unterschiedene, wenigstens wird dies sich der Untersuchung an ihrem Ende ein 412 die sexuellen Typen. In der eher psychologischen Beobachtung und Zergliederung, sie ist lösbar, frei von allen Hypothesen über nur nicht mehr kontrollierbare historische Vorgänge, und nur bedarf dieses Unternehmen einer umso größeren Objektivität, als die Stellung zum Judentum heute beinahe die wichtigste und hervorstechendste Rubrik des Nationales ist, welches ein jeder vor der Öffentlichkeit ausfüllt, ja allgemach der gebräuchlichste Einteilungsgrund der zivilisierten Menschen geworden scheint. Und es lässt sich nicht behaupten, dass der Wert, welcher auf eine offene Erklärung in dieser Frage allgemein gelegt wird, ihrem Ernst und ihrer Bedeutung nicht angemessen sei, und ihre Wichtigkeit übertreibe. dass man auf sie überall stößt, ob man nun von kulturellen oder materiellen, von religiösen oder politischen, von künstlerischen oder wissenschaftlichen, biologischen oder historischen, charakterologischen oder philosophischen Dingen herkommt, das muss einen tiefen, tiefsten Grund im Wesen des Judentums selbst haben. Ihn aufzusuchen, wird keine Mühe zu groß scheinen dürfen, denn der Gewinn muss sie in jedem Falle unendlich belohnen. Punkt 1. Zuvor jedoch will ich genau angeben, in welchem Sinne ich vom Judentum rede. Es handelt sich mir nicht um eine Rasse und nicht um ein Volk, noch weniger freilich um ein gesetzlich anerkanntes Bekenntnis. Man darf das Judentum nur für eine Geistesrichtung, für eine psychische Konstitution halten, welche für alle Menschen eine Möglichkeit bildet, und im historischen Judentum bloß die grandioseste Verwirklichung gefunden hat. Dass dem so ist, wird's durch nichts anderes bewiesen, als durch den Antisemitismus. Merk eben. Darum glaube ich auch nicht, dass man das jüdische rassenchemisch aus einer Kreuzung und Mischung verschiedener Völkerschaften erklären kann. Denn solche Komponenten müssten wohl psychologisch verfolgbar und auffindbar sein. Das Judentum ist wahrscheinlich etwas völlig Einheitliches und jeder Versuch aussichtslos, es empirisch abzuleiten und zusammenzusetzen. Man kann alles eher sein als Philosemit, und doch zugeben, dass insofern in dem Glauben der Juden, ein auserwähltes Volk kleiner als zu sein, ein wahres Renne wohnt. N.J., der Verfasser hat hier zu bemerken, dass er selbst jüdischer Abstammung ist. Ende Ars Judentum. 413 Die echtesten, arischesten, ihres Ariatums gewissesten Arier sind keine Antisemiten, sie können, so unangenehm sicherlich auch sie von auffallenden jüdischen Zügen sich berührt fühlen, doch den feindseligen Antisemitismus im Allgemeinen gar nicht begreifen, und sie sind es auch, die von den Verteidigern des Judentums gerne als Philosemiten bezeichnet, und deren verwunderte und missbilligende Äußerungen über den Judenhass angeführt werden, wo das Judentum herabgesetzt oder angegriffen wird, im aggressiven Antisemiten wird man hingegen immer selbst gewisse jüdische Eigenschaften wahrnehmen, ja sogar in seiner Physiognomie kann das zuweilen sich ausprägen, mag auch sein Blut rein von allen semitischen Beimengungen sei. Es könnte dies auch unmöglich anders sich verhalten. Wie man im anderen nur liebt, was man gerne ganz sein möchte und doch nie ganz ist, so hasst man am anderen nur, was man nimmer sein will, und doch immer zum Teile noch ist. Man hasst nicht etwas, womit man keinerlei Ähnlichkeit hat. Nur macht uns oft erst der andere Mensch darauf aufmerksam, was für unschöne und gemeine Züge wir in uns haben. NSO erklärt es sich, dass die allerschärfsten Antisemiten unter den Juden zu finden sind. Denn bloß die ganz jüdischen Juden, desgleichen die völlig arischen Arier, sind gar nicht antisemitisch gestimmt, unter den übrigen betätigen die gemeineren Naturen ihren Antisemitismus nur den anderen gegenüber, und richten diese, ohne je mit sich selber in dieser Sache vor Gericht gegangen zu sein, und nur wenige fangen mit ihrem Antisemitismus bei sich selbst an. Doch dies eine bleibt darum nicht minder gewiss, wer immer das jüdische Wesen hasst, der hasst es zunächst in sich, n. ein solcher vom Judentum fast freier Mann, und darum Philosemit, Vaisula, dass hervorragendere Menschen sonst fast stets Antisemiten waren, Tacitus, Pascal, Voltaire, Herder, Goethe, Kant, Jean-Paul, Schopenhauer, Grillparzer, Wagner, geht eben darauf zurück, dass sie, die so viel mehr in sich haben als die anderen Menschen, auch das Judentum besser verstehen als diese, vergleiche Kapitel 4.414 die sexuellen Typen. Dass er es im anderen verfolgt, ist nur sein Versuch, vom Jüdischen auf diese Weise sich zu sondern, er trachtet sich von ihm zu scheiden dadurch, dass er es gänzlich im Nebenmenschen lokalisiert, und so für den Augenblick von ihm frei zu sein wähnen kann. Der Hass ist ein Projektionsphänomen wie die Liebe, der Mensch hasst nur, durch wen er sich unangenehm an sich selbst erinnert fühlt. Punkt 1 in der ER Antisemitismus des Juden liefert demnach den Beweis, dass niemand, der ihn kennt, den Juden als ein liebenswertes empfindet, auch der Juden nicht. Der Antisemitismus des Arius ergibt eine nicht minder bedeutungsvolle Einsicht, dass man das Judentum nicht verwechseln darf mit den Juden. Es gibt Arier, die jüdischer sind als mancher Jude, und es gibt wirklich Juden, die arischer sind als gewisse Arier. Ich will von jenen Nichtsemiten, welche viel Judentum in sich hatten, die kleineren, wie den bekannten Friedrich Nicolai des XV. Jahrhunderts, und die mittelgroßen, hier dürfte Friedrich Schiller kaum außer Acht bleiben, nicht aufzählen und nicht auf ihr Judentum analysieren. Aber auch Richard Wagner, der tiefste Antisemit, ist von einem Beisatz von Judentum, selbst in seiner Kunst, nicht frei zu sprechen, so wenig auch das Gefühl trügen kann, welches in ihm den größten Künstler innerhalb der historischen Menschheit sieht, und so zweifellos sein Siegfried das Unjüdischeste ist, was erdacht werden konnte. Aber niemand ist umsonst Antisemit. Wie Wagners Abneigung gegen die große Oper und das Theater zurückgeht auf den starken Zug, den er selbst zu ihnen empfand, einen Zug, der noch im Lohengrin deutlich erkennbar bleibt, so ist auch seine Musik, in ihren motivischen Einzelgedanken die gewaltigste der Welt, nicht gänzlich frei zu sprechen von etwas Aufdringlichem, Lauten, UN-Vornehmen. Womit die Bemühungen Wagners um die äußere Instrumentation seiner Werke in Zusammenhang stehen. Es lässt sich auch nicht verkennen, dass Wagners Musik sowohl auf den jüdischen Antisemiten, welcher vom Judentum nie gänzlich loskommen kann, als auf den antisemitischen Indogermanen, der ihm zu verfallen fürchtet, den stärksten Eindruck in, Vergleich Kapitel N, S. 329. in der Ars Judentum. 415 n hervorbringt. Von der Parsifalmusik, die dem völlig echten Juden in Ewigkeit fast ebenso unzugänglich bleibt wie die Parsifaldichtung, vom Pilgerchor kleiner als uns der Romfahrt im Tannhäuser, und sicher noch von manchem anderen ist hierbei gänzlich abzusehen. Auch könnte zweifellos, wer nur ein Deutscher wäre, das Wesen des Deutschtums nie so klar sich zum Bewusstsein bringen, als Wagner in den Meistersingern von Nürnberg dies vermocht hat. Punkt 1. Man denke endlich an jene Seite in Wagner, die zu Feuerbach, statt zu Schopenhauer, sich hingezogen fühlte. Denn hier ist keine kleinpsychologische Heruntersetzung des großen Mannes geplant. Ihm war das Judentum die große Hilfe, um zur klaren Erkenntnis und Bejahung des anderen Pols in sich zu gelangen, zum Siegfried und zum Parsifal sich durchzuringen, und dem Germanentum den höchsten Ausdruck zu geben, den es wohl in der Geschichte gefunden hat. Noch ein größerer als Wagner musste erst das Judentum in sich überwinden, ehe er die eigene Mission fand, und es ist, vorläufig gesprochen, vielleicht die welthistorische Bedeutung und das ungeheure Verdienst des Judentums kein anderes, als den Arier immerfort zum Bewusstsein seines Selbst zu bringen, ihn an sich zu mahnen. Dies ist es, was der Arier dem Juden zu danken hat, durch ihn weiß er, wovor er sich hüte, vor dem Judentum als Möglichkeit in ihm selber. Dieses Beispiel wird hinlänglich verdeutlicht haben, was nach meinem Ermessen unter dem Judentum zu verstehen ist. Keine Nation und keine Rasse, keine Konfession und kein Schrifttum. Wenn ich fürder vom Juden spreche, so meine ich nie den Einzelnen und nie eine Gesamtheit, sondern den Menschen überhaupt, sofern er Anteil hat an der platonischen Idee des Judentums. Und nur die Bedeutung dieser Idee gilt es mir zu ergründen. Dass aber diese Untersuchung gerade in einer Psychologie der Geschlechter geführt werden muss, ist unerlässlich aus Gründen einer Abgrenzung. Es bereitet jedem, der über die sexuellen Typen, in beide, über das Weib und über den Juden, nachgedacht hat, eine eigentümliche Überraschung, wenn er wahrnimmt, in welchem Maße gerade das Judentum durchdrängt scheint von jener Weiblichkeit, deren Wesen einstweilen nur im Gegensatze zu allem Männlichen ohne Unterschied zu erforschen getrachtet wurde. Er könnte hier überaus leicht geneigt sein, dem Juden einen größeren Anteil an der Weiblichkeit zuzuschreiben, als dem Arier, ja am Ende eine platonische, ite sexy kleiner als auch des männlichsten Juden am Weibe anzunehmen sich bewogen fühlen. Diese Meinung wäre irrig. Da indes eine Anzahl der wichtigsten Punkte, solcher Punkte, in denen das tiefste Wesen der Weiblichkeit zum Ausdruck zu kommen schien, beim Juden sich in einer merkwürdigen Weise ebenfalls und wie zum zweiten Male finden, ist es unerlässlich, Übereinstimmung und Abweichung hier genau festzustellen. Die Konformität will dem ersten Blicke überall sich darbieten, worauf er sich auch richte, ja die Analogien sehen aus, als wären sie außergewöhnlich weit verfolgbar, so dass man Bestätigungen früherer Ergebnisse wie auch manch interessanten neuen Beitrag zum Hauptthema anzutreffen gewärtig sein darf. Und es scheint ganz beliebig, womit man hierbei den Anfang macht.